Ja, zwei Lieder zum Anfang und dafür jetzt nur zwei Strophen, ne? Ich wollte schon weiter singen, so. Mir zu hoch. Christine, du bist größer als ich. Ja, schönen guten Morgen. Das ist schön, dass wir einen ersten Advent haben. Ja, kann man sich hier so schön wärmen und draußen ist es so schön kalt und so. Ne? Das ist sehr heimelig, das macht richtig Freude. Mir macht das Freude. Es ist so schön rauszugucken und ja, Katzen springen draußen rum. Ich habe die eine Katze heute rausgelassen. 5 Minuten später bin ich zum Duschen gegangen und da saß sie auch schon gerade wieder im Fenster drin und wollte wieder rein. Es ist so kalt. Aber das gehört halt dazu, ne? Ja, ich will weitermachen in meiner Predigtreihe zum zweiten Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Und entgegen meiner normalen Gewohnheit oder Gepflogenheit, normal mache ich immer ein ganzes Kapitel, aber als ich mir das so durchgelesen habe, dachte ich, ah, das passt nicht so richtig. Ich teile das doch auf, also tut mir leid. Weil die Themen, das sind so zwei Themenblöcke, die so völlig anders sind. Und der erste Themenblock, der passt zum zweiten nicht richtig so. Oder, dann haben wir gedacht, nö, dann mache ich zwei Predigten. Dann ist ja auch okay. Und außerdem hatte ich mir gedacht, was dann noch kommt in dem Kapitel, das passt wunderbar zu meiner nächsten Predigttermin. Das ist nämlich zu Silvester, da passt das wunderbar. Deswegen also nur ein halbes Kapitel heute. Wir erinnern uns nochmal daran, warum Paulus diesen Brief schreibt. Paulus war Gemeindegründer von Korinth. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Der hat eine Gemeinde, ist auf seiner Missionsreise unterwegs gewesen, hat eine Gemeinde gegründet, evangelisiert, Menschen kamen zum Glauben, Gemeinde wurde gegründet. Er ist eine ganze Zeit da geblieben, oder ziemlich lange sogar da geblieben. Ja. Und dann zieht er weiter, so wie so ein Apostel das eben macht, so ein bisschen Hummel unter den Hintern und er denkt, er müsste weiter woanders noch evangelisieren. Ja, und dann ist die Gemeinde alleine. Und da treten Menschen auf, die so in Abwesenheit von Paulus so sagen, der Paulus, ob das alles so richtig ist mit dem, ob der wirklich so ein gesegneter Mensch ist, ob der so einen gesegneten Dienst macht, sei mal so dahingestellt. Hat der wirklich unter dem Segen Gottes gestanden? Wir sagen heute natürlich, wir leben ja nicht in der damaligen Zeit, wir kennen die Geschichte dann auch weiter, wir kennen die Briefe und so. Wir sagen, natürlich war es ein gesegneter Mensch. Natürlich, hat die Gemeinde gegründet, Evangelium verkündigt, Menschen kommen zum Glauben, warum soll der nicht gesegnet sein? Viele Korinther sind unter der Verkündigung errettet worden. Er hat verkündigt und das wird wieder aufgegriffen in seinem Brief. Ich lese jetzt gleich die ersten Verse vor. Und da geht es dann darum, dass das Hören alleine nicht ausreicht. Ist ja schön, wenn wir hören. Es ist gut, wenn wir was hören. Es ist gut, wenn uns jemand, der uns was Wichtiges sagt, wenn wir da gut zuhören. Es ist gut, wenn der Apostel Paulus denen was gesagt hat, damals den Korinthern, dass die Leute in die Korinther gut zugehört haben. Das ist wichtig, aber das ist nicht alles. Und so gilt es für uns eigentlich auch. Auch für uns ist dieses Hören nicht alles. Es muss irgendwie weitergehen. Wenn es nicht weitergeht, dann fehlt etwas. Und darum geht es in den folgenden Versen. Also, ich lese jetzt vor, 2. Korinther, Kapitel 6, erstmal Vers 1 und 2. Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf. Gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch, wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung, der Zeit des Heils. Du kannst dich entscheiden. Ja, die Korinther haben sich entschieden, sie sind gläubig geworden. Oder steht ja noch ganz am Anfang was? Gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Das ist ein interessanter Satz. Über so Sätze muss man, die so ein bisschen interessant klingen, da muss man mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Was heißt das? Vergeblich die Gnade empfangen. Sie haben ja die Gnade empfangen, Gott ist ihnen gnädig geworden, sie haben gesagt ja, sie haben sich bekehrt, wie man so sagt. Sie haben gesagt, Jesus, du bist mein Retter. Das ist die Gnade empfangen. Aber man kann sie auch vergeblich empfangen, sagt er. Was meint er wohl damit? Was heißt es also? Wer bei meiner letzten Predigt aufgepasst hat, der erinnert sich vielleicht noch an den Vers 15, in dem es heißt, dass das Leben des zum Glauben gekommenen Menschen nun in Dankbarkeit und Abhängigkeit von Gott gelebt werden soll. Ich habe das direkt abgelesen jetzt hier. Wenn man sich bekehrt hat, passiert etwas, da geht etwas draus hervor. Gläubig werden ist nicht einfach nur so eine Sache, Jesus hat gelebt, ja, richtig. Und er ist gestorben, ja. Und er ist für Sünde gestorben, ja. Und ich kann das annehmen, ja, gut. Das ist so eine Kopfsache. So, und das war es dann. Gläubig werden hat etwas mit Veränderung zu tun. Und Veränderung über die Dankbarkeit. Wenn ich dankbar bin, dann verändert mich das auch. Und darum geht es im Also es ist rückblickend noch auf Kapitel 5 so ein bisschen bezogen. Eine Dankbarkeit und Veränderung des Lebens. Das Leben verändert sich, sollte sich verändern. Die Gedanken, die man hat, die Gedankenstrukturen, die man hat, die sollten sich verändern. Man sollte denken so, wie Jesus uns das vorgelebt hat, vorgesagt hat. Unser Lebensstil sollte sich verändern. Unser Wesen, unser Charakter sollte sich möglichst auch verändern. Unser ganzes Verhalten soll sich eben verändern. Kann man dankbar sein und gleichzeitig verändert sich das Leben nicht? Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Wenn ich dankbar bin, dann bin ich erstmal schon mal glücklich. Wenn der Christoph mir ein Geschenk macht, ich gucke dich jetzt gerade so an, ne? Wenn du mir ein Geschenk machst, dann bin ich dir erstmal dankbar und dann rede ich erstmal freundlich mit dir. Ne? Na, ich rede auch sowieso freundlich mit dir, aber das Leben ändert sich, wenn man dankbar ist. Das Wesen verändert sich, wenn man dankbar ist. Es ist die Frage, bin ich dankbar? Bist du dankbar? Dankbarkeit ist natürlich etwas, was man jetzt nicht ein für alle Mal hat. So, man ist einmal dankbar, ich habe jetzt ein Geschenk von Christoph bekommen und jetzt bin ich dem bis in den nächsten 25 Jahre dankbar für den Adventskalender, den der mir zum Beispiel geschenkt hat. Nein! Sondern ich muss mich da immer wieder dran zurückerinnern vielleicht. Oder es muss aufgefrischt werden. Nächstes Jahr kriege ich meinen nächsten Adventskalender zum Beispiel. Nein. Es ist nicht eine Sache, die habe ich einmal und dann ist es so. Was meine ich damit? Wie bin ich Gott gegenüber dankbar? Und wie wiederhole ich das? Zum Beispiel mit dem Kirchenjahr, was wir ja feiern. Du hast ja gerade schon gesagt, es beginnt jetzt das Kirchenjahr wieder. Die Adventszeit, die Ankunftszeit. Wir denken daran, okay, jedes Jahr wieder aufs Neue, okay, Jesus wird geboren werden. Okay, vor 2000 Jahren natürlich. Okay, da denken wir dran. Und wir gehen auf Weihnachten zu, auf den Heiligabend zu. Und so weiter. Oder dann geht es weiter, dann nach Ostern. In der Bibel steht da nichts von Advent, dass wir Advent feiern sollen. In der Bibel steht nicht, dass wir Weihnachten feiern sollen, Ostern und Pfingsten und diese ganzen Sachen. Steht dann gar nicht drin. Aber es ist was Sinnvolles. Es ist was Sinnvolles, weil es uns immer wieder erinnert. Und wenn ich erinnert werde an etwas, was großartig war, was mir gut getan hat, dann bleibe ich dankbar. Wenn ich es denn dann richtig feiere. Wenn es natürlich nur Geschenke ist oder wenn es einfach nur Lebkuchen sind, dann vielleicht weniger. Über den Lebkuchen ist man vielleicht dankbar. Deswegen feiern wir ja auch Abendmahl zum Beispiel. Und uns immer wieder neu daran zu erinnern. Immer wieder, man vergisst es so schnell. Was hat Jesus gemacht? Dass er für uns gestorben ist. Dass er uns für unsere Sünden gekommen ist. Dass er uns Gnade geschenkt hat. Deswegen feiern wir das. Bräuchte man nicht. Wir müssen das. Es wird einmal im Jahr reichen oder alle 5 Jahre wird auch reichen. Aber wir machen es viel häufiger. Warum? Weil wir so schnell vergessen. Wir sind vergessliche Menschen. Deswegen repetieren wir das immer wieder. Machen wir das immer wieder aufs Neue. Wir wiederholen das. Und das ist gut so, dass wir das wiederholen. Regelmäßig etwas tun. Ich muss es wiederholen, ja. Ist ja auch so. Kann ja. Naja, ist egal. Ihr habt den Tag des Heils erkannt und euch bekehrt. Sagt Paulus. Also heute ist der Tag des Heils, habt euch bekehrt. Das heißt, ihr habt die Gnade ergriffen. Ihr habt die Gnade bekommen. Wie auch immer. Gnade heißt so viel wie etwas Unverdientes. Euch ist unverdient etwas Gutes geschehen und geschieht euch immer wieder. Und Gott ist euch gnädig. Gott ist auf eurer Seite, nicht weil ihr so toll seid. Das ist ja gnädig sein. Wenn man toll ist, dann demjenigen gegenüber ist man nicht gnädig. Den himmelt man vielleicht an oder so. Wir sind nicht toll und Gott stellt uns trotzdem und hebt uns trotzdem hoch. Und das ist das, was es gemeint. Gnädig sein, Gnade. Im Kapitel vorher, also im 2. Korintherbrief Kapitel 5, heißt es, das ist ein interessanter Vers, so ziemlich zum Ende, und da sagt der Apostel Paulus, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Das ist ein interessanter Ausdruck, Botschafter sein. Ein Botschafter ist so der oberste Beauftragte eines Staates, eines Landes, in einem anderen Land und vertritt das eigene Land, die eigenen Interessen, die Kultur, die Sprache. Er vertritt die Werte, die Politik und so weiter. Das ist ein Botschafter. In einem fremden Land unterwegs zu sein, um das Gute aus dem eigenen Land dem anderen Land vorzustellen. Das ist ein Botschafter. Der oberste Beauftragte. Du. Wenn du sagst, ja, ich bin Christ, dann lass dir das sagen, du bist ein Botschafter. Das kannst du dir nicht aussuchen, du kannst dich nicht bewerben dafür. Hallo, ich möchte gerne auch Botschafter sein. Nein, du bist es. Du bist ein Botschafter, ob du das sein willst oder nicht, du bist es. Ganz interessant, das ist eine Ehre. Es ist eine wirklich große Ehre und eine Herausforderung. Du bist Botschafter des Himmels. Du darfst das weitersagen, was Du darfst das Evangelium weitersagen, du darfst die himmlische Botschaft weitersagen, du darfst den Willen Gottes in dem fremden Land weitersagen. Was meint das fremde Land? Naja, den Menschen, die eben noch nicht mit Jesus Christus leben oder die gar nicht mit Jesus Christus leben, die vom Glauben gar nichts wissen wollen, denen dürfen wir was sagen. Nicht nur dürfen, sollen wir was sagen. Du bist beauftragt dazu. Der eine macht es ein bisschen lautstärker, der nächste macht es etwas leiser, aber wir sollten das tun und wir sollten es repräsentieren. Was ist ein guter Botschafter, habe ich mich gefragt. Wenn man dafür einsteht, oder wenn man etwas für etwas einsteht, erzählt, wenn man davon begeistert ist, von der Botschaft, dann bin ich ein guter Botschafter. Wenn ich begeistert bin von dem Evangelium, wenn ich begeistert bin von Jesus, wenn ich begeistert bin von der Bibel, dann bin ich ein guter Botschafter. Oder kann ich ein guter Botschafter sein? Wenn ich das nicht bin, wenn ich denke, weiß ich nicht, ein altes, verstaubtes Buch versteht eh keiner, braucht man keinem sagen. Du bist kein guter Botschafter, ne? Oder wenn du sagst, naja, mit dem Glauben, das ist ja eh jetzt so eine Sache, naja, man betet und betet und betet und passiert nicht viel. Was soll das? Natürlich ist das oft so. Aber ein guter Botschafter, der sagt, ja, jeder hat doch mal was erfahren. Oder erzählt von den Erfahrungen, die er gemacht hat. Erzählt das Positive. Man steht für ein Produkt ein, zum Beispiel. Und da erzählt man da ganz fröhlich davon. Ist egal, was das für ein Produkt ist. Ja, das ist so. Man ist begeistert davon. Wenn ich nicht begeistert bin von etwas, dann kann ich kein guter Botschafter sein. Ich kann nicht ein Autoverkäufer sein und sagen, naja, also Autofahren, das ist der größte Mist. CO2 und was weiß ich was alles und Diesel und da kann ich nicht. Da muss ich schon sagen, es ist egal, es ist, Autofahren macht Spaß und das ist, man kommt günstig von einem Ort zum anderen und das ist ein schönes Gefühl und das Brummen des Motors, das ist, bewegt einen und was weiß ich was alles. Dann ist man ein guter Botschafter, wenn man davon überzeugt ist und dann erzählt man auch fröhlich davon. Ja, versucht, andere zu überzeugen. Ein schlechter Botschafter ist, wenn man da nicht von überzeugt ist, wenn man nicht überzeugt ist von der Firma, von dem Land, von dem auch immer. Man ist ein schlechter Botschafter, wenn man auch entgegen den Überzeugungen, wenn man entgegen den Gesetzen des eigenen Landes, was man vertreten soll, lebt und das immer wieder mit Füßen tritt, dann ist man auch kein guter Botschafter. Wir sind Botschafter, ob wir das wollen oder nicht. Es ist nicht entsprechend, am Sonntag in Gottesdienst zu gehen und am Montag auf der Arbeit seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen irgendwie das Bein zu stellen, im übertragenen oder im wortwörtlichen Sinne. Es ist nicht entsprechend, hier die Predigt anzuhören, schöne, fromme Lieder zu singen und dann, wenn man dann heute Mittag loszieht, dann schon über den Nächsten zu lästern. Oder vielleicht schon im Gottesdienst zu denken, ja, wie sieht der denn wieder aus? Wie riecht der denn? Oder was weiß ich auch immer. Das ist nicht entsprechend. Das passt nicht. Und das, genau das ist das, was ja viele auch davon abschreckt. Die sagen, ja, also das mit Gott, das ist ja okay, aber das Bodenpersonal, wie es immer so gesagt wird, ne, das ist ein übles Volk. Ja, es passt nicht, wenn wir ein Traktat verteilen, Bibelverse in den Status stellen, und hintenrum dann doch schlecht über die anderen zu reden. Nicht mit der Familie klarzukommen oder wie auch immer. Sonntagschristen, Schönwetterchristen, Schönwettergläubige. das ist nicht entsprechend. Sondern das ganze Leben muss irgendwie stimmig sein, muss authentisch sein natürlich. Und kann auch authentisch sein, wenn ich dankbar bin. Die Gnade Gottes kann vergeblich empfangen sein. War ja die Frage, wie? Sie ist vergeblich empfangen, wenn sie, du hast sie vergeblich empfangen, ich habe sie vergeblich empfangen, wenn sie mich, wenn sie dich, wenn sie uns nicht verändert. Wenn es nicht unser Wesen, unser Leben verändert, unser Denken, unser Lebensstil. Unser Leben soll eben ein Zeugnis von der verändernden Kraft des Evangeliums sein. Und das wird jetzt ausgedrückt in den nächsten Versen, die lese ich uns jetzt vor. Das sind die Verse 3 bis 10, und mehr Verse lese ich auch da nicht. Okay, jetzt erzählt er von sich, der Paulus. Weil mir diese Botschaft anvertraut ist, sehe ich darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist. Denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf, ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung, ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben. Durch Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe. Durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Das sind Verhaltenseigenschaften, die Paulus hier aufzählt. Man könnte sie jetzt einzeln durchgehen. Das mache ich nicht. Kann eine Liste erstellen. Ich habe mal so eine Liste aufgeschrieben, mal für mich selber mal so. Einmal so Vers 3, so keinen Anstoß erregen. Also gut zu leben. Oder das zweite dann so mit Geduld, mit Probleme und Schwierigkeiten ertragen. Oder das dritte wäre in Reinheit leben. Das vierte in Geduld, Freundlichkeit und Liebe leben. Das fünfte wahrhaftige Rede. Sechste, Abhängigkeit von der Kraft Gottes. Und das siebte, Bereitschaft für andere zu leben. 7 Punkte, die er aufzählt, 7 Eigenschaften, 7 Veränderungen, 7 Verhaltensweisen, die er hier aufzählt. Wenn man die Zahl 7 hört, dann wissen die, die öfters in der Bibel lesen, ja, das ist eine spezielle Zahl. So. Ich sage, für mich deutet das an, dass man das ist nur ein bisschen ist. Man kann es eigentlich noch in viele weitere Richtungen ausdehnen. Manches von diesen Dingen, von diesen Eigenschaften oder Verhaltensweisen kann man gut beeinflussen. Und andere kann man eben nicht gut beeinflussen, aus verschiedenen Gründen. Man kann zum Beispiel wahrhaftig leben, sich Mühe geben und doch ist man dann, man denkt, man hat alles richtig gemacht und da kommt irgendwie so eine blöde Bemerkung, was ist eine blöde, eine unbedachte Bemerkung über die Lippen, die den anderen kränkt. Ja, es ist, wo man das gar nicht möchte. Eigentlich wollte man einen Scherz machen zum Beispiel. Ne? Wie schnell geht sowas? Oder wahrhaftig leben heißt ja auch die Wahrheit sagen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Weiß ich das denn unbedingt immer? Das weiß ich auch nicht. Und also ihr merkt schon, also manches ist leicht und manches ist schwieriger. Manches kann man gut beeinflussen, andere Dinge kann man nicht gut beeinflussen. Ja, manchmal weiß man eben nicht, was richtig oder was falsch ist. Manches fällt einem auch leichter. Dem einen fällt es leichter, freundlich zu sein oder geduldig zu sein, weil er es vielleicht in die Wiege gelegt bekommen hat, weil er so erzogen worden ist, weil er es halt vorgelebt bekommen hat, schon von früh an. Das sind freundliche Menschen, die gibt es. Es gibt Menschen, die brauchen gar nicht an Gott glauben, die sind viel freundlicher als manche Christen. Oder geduldig. Das sind alles so Punkte, die hier Paulus hier also aufzählt. Ja, das gibt es einfach, klar. Natürlich. Aber darum geht es hier jetzt erstmal nicht. Es geht ja darum, dass wir uns verändern lassen. Dass wir freundlicher werden auch. Oder geduldiger werden. Es ist die Frage, möchte ich das? Möchtest du das? Möchtest du dich verändern lassen? Oder sagst du, so jetzt ist alles gut. So wie ich schon immer gelebt habe, so ist das gut. An Paulus kann man eben gut sehen, was die Gnade Gottes im Leben eines Menschen verändern kann. Das sind diese Verse, die ich gerade gelesen habe. Hier bin ich ja. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben und so weiter. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde. Na, mir macht das schon mal so was aus. Das ist ein Prozess, ne? Es ist so schön, wenn man das lernt, wenn man weiterkommt. Ich werde als Betrüger verdächtigt. Und doch bin ich ehrlich. Ja, Paulus hat kein einfaches Leben gehabt. Wurdest du schon mal als Betrüger verdächtigt? Drecksack? Zu dir gesagt? Bist es vielleicht gar nicht. Du weißt, dass es nicht bist. Ja? Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Na ja, bei Gott anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich und so weiter. Wie war der erste Vers noch? Gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Vielleicht haben die Gegner des Paulus ja gepredigt, man muss sich bekehren. Und man sollte dann in den Gottesdienst gehen oder so, aber das Leben sonst so, das kann so bleiben, wie es ist. So hört sich das an. So lese ich das raus, dass sie das eventuell gepredigt haben könnten. Veränderung des Wesens, Veränderung des Verhaltens, ist nicht unbedingt notwendig. Ist schon okay so. Ist alles gut, ist alles relativ. So letztendlich, ja, jeder macht ja Fehler. Ehrlich gesagt wünsche ich mir diese Eigenschaften, das Verhalten, das Paulus in diesen Versen beschrieben hat. Ich wünsche es mir für mein Leben. Ich finde das erstrebenswerte Ziele. Ich glaube, wenn ich ein Stück weit das verstanden habe und leben kann, werde ich leichter leben, werde ich ausgeglichener leben, werde ich auch glücklicher sein. Aus der Dankbarkeit heraus zu sagen, oh ja, ich gar nicht so lange her, da sagte mir, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ja, man kann ja auch, ja, und ja, schön. Man muss ja nicht alles haben, bescheiden sein, das ist schön. Ne? Ja, 1937 schrieb Dietrich Bonhoeffer ein Buch, das heißt Nachfolge. Das ist ein Buch, was ihn sehr beschäftigt hat, ein Gedanken, der ihn sehr, sehr beschäftigt hat. Und darin geht es, wie der Titel schon sagt, das ist eigentlich eine Auslegung auch, aber geht um das Thema der Nachfolge. Wie lebe ich als Christ? Wie ist das überhaupt? Und die beschäftigte das so, weil er eben gesehen hat in seiner Kirche, er ist ein evangelischer Theologe, Pastor gewesen, Pfarrer gewesen, da läuft manches nicht so gut. Es läuft manches etwas schräg. Und die Ernsthaftigkeit des Christenlebens, die wird so sehr in Frage gestellt. Nachfolge wird nicht gelebt. Und Zeit seines Lebens hat ihn dieser Gedanke bewegt, dass die Gnade letztendlich, die Gnade, die man erfährt, dass die eine Folge hat, eine Veränderung hat, dass die uns in den Gehorsam reinführt. In diesem Zusammenhang spricht er von der billigen Gnade und der teuren Gnade. Diese teure Gnade ist eben deswegen so teuer, weil Jesus gestorben ist, weil Gott alles gegeben hat. Das Wichtigste, das Liebste, das Größte, seinen eigenen Sohn gegeben, in den Tod gegeben, sich selbst hingegeben hat. Deswegen ist es eine teure Gnade, die er uns anbietet. Das ist nicht eine, so eine, ja, du kannst es nicht bezahlen, diese Gnade, die du erfährst. Und dann spricht er von der billigen Gnade. Die billige Gnade, die eben alles zu einer Schleuderware macht. Alles, was man hier angeboten bekommt, ist eine Schleuderware. Advent ist eine Schleuderware, Weihnachten ist eine Schleuderware, zum Glauben kommen ist eine Schleuderware, sich taufen lassen ist eine Schleuderware. Es ist alles beliebig geworden. Es hat alles keine Ernsthaftigkeit, es hat alles keine Veränderung deines Lebens oder des Lebens. Deswegen redet er von der billigen Gnade. Das hat ihn wahnsinnig beschäftigt. Gnade verändert. Aber die Gnade verändert nicht das äußere Leben. Erinnert euch gerade an die Verse, die ich euch vorgelesen habe. Die sind ja gruselig, sind die ja. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender. Ich werde misshandelt. Ich erlebe Kummer. Ich bin arm und ein Bettler. Ich besitze nichts. Aber was sind denn das für Sätze, die da? Die Gnade, die verändert nicht das äußere Leben. Ganz wichtig. Ich sage es so oft, aber es ist auch so wichtig, weil es immer wieder auch kommt. Gnade verändert nicht das äußere Leben. Die Gnade will dein Inneres verändern, will dein Wesen verändern, will, dass du gnädiger wirst, will, dass du liebenswerter wirst, will, dass du auf andere zugehst. Ja, kommen zum Ende. Das Leben des begnadeten Apostel war alles andere als rosig. Aber das zieht ihn interessanterweise nicht runter. Das finde ich interessant. Wie wäre es bei mir? Sobald die Schwierigkeiten kommen, dann bin ich doch irgendwo niedergeschlagen. Kaum habe ich mal einen Schnupfen, dann denke ich, die Welt bricht zusammen, zum Beispiel. Oder kaum guckt mich einer schräg an, dann denke ich, oh, keiner mag mich mehr. Und wie auch immer. Wieso ist Paulus so anders? Warum sagt er, ich werde verkannt? Oh, ich weiß, ich bin doch anerkannt. Ich bin arm, ich habe nichts, ich bin ein Bettler. Und doch bin ich reich, reich bei Gott, habe ich alles. Warum? Weil er sich das immer wieder zurückholt. Immer wieder dieses, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Kirchenjahr zum Beispiel, immer wieder sich daran erinnert, was habe ich eigentlich alles? Was habe ich eigentlich alles? Ich habe eine Heimat. Ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Vergebung. Ich habe jemanden, der mich lieb hat, auch wenn ich den größten Mist mache, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe Jesus. Und er macht sich das immer wieder bewusst. Das ist meine Interpretation, so denke ich das. und dass sich das immer wieder bewusst macht, was man alles hat. Und dass es eben nicht darauf ankommt, auf die Äußerlichkeiten. Was nehme ich mit für heute? Ich bin ein Botschafter des Himmels. Große Ehre, große Verantwortung. Du bist ein Botschafter. Denk daran. Ich fühle mich geehrt, ich fühle mich aber auch beschämt. Ich fühle mich geehrt, ja. Ich bin ein Botschafter. Gott hat mich auserwählt, hat dich auserwählt, jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich glaube an Jesus, dann bist du ein Botschafter. Weil er alles gegeben hat, möchte ich ein guter Botschafter sein. Gott hat es so viel gekostet. Das möchte ich nicht klein achten. Was nehme ich noch mit? Ich möchte mich verändern lassen. Ja. Ganz bewusst leben. Ja. Mein Leben ist nicht zum Ende gekommen. Ich bin nicht schon hier oben. Nein. Es gibt noch so viele Punkte, an denen ich mich verändern kann und bei denen Gott mich verändern soll, darf. Bitte, bitte, sage ich, verändere mich. Bitte, bitte, helf mir da. Manche Punkte, da bin ich selber für verantwortlich, das zu tun. Manche Punkte, da hoffe ich einfach und bete ich, dass er mich verändert. Und, was nehme ich noch mit? Ich möchte nicht auf diese Äußerlichkeiten immer nur schauen, wie es geht. Bin ich gesund? Ja, ich bin gesund, relativ gesund. Ich bin 60 Jahre und ich brauche keine Tabletten und nichts. Und ich kann immer noch lesen ohne Brille. Und was weiß ich. Ja, aber diese Äußerlichkeiten, was ist das denn? Äußerlichkeiten sind doch Schall und Rauch. Das wissen wir doch. Ich möchte eigentlich ein großes Herz haben. Ich möchte erfüllt sein von Jesus. Ich möchte erfüllt sein vom Heiligen. Ich möchte ein Mensch sein, der ein guter Botschafter für diese befreiende, verändernde Botschaft von Jesus Christus ist. Das möchte ich gerne sein. Es ist viel wichtiger als gesund und reich und was weiß ich was zu sein. Okay, auch wenn das Leben manchmal schwer ist, begleitet von Sorgen und Leiden, möchte ich doch ein von der Gnade geformter Mensch werden. Und ein von der Gnade geformter Mensch, den könnte man nennen einen Begnadigten. Amen.